Herr Jesus, ich segne Martin, dass du ihm das Wort gibst. Und ich segne die Gemeinde, ich segne auch in meine Richtung her, dass ich es aufnehmen kann und fassen kann, wie groß du bist. Amen.
Ich liebe Liebesgeschichten, Love Stories. Ich kann da nie genug von bekommen. Weiß nicht, ob das so eine leichte voyeuristische Ader von mir ist. Wollte das jetzt hier auch nicht offiziell hier gestehen. Da, Liebe hat ihre Geschichte. Also, ich finde das total spannend. Ich finde, Mann und Frau sind total unterschiedlich. Wer meint, das ist nicht so, der war vielleicht immer mit sich alleine unterwegs. Dann denkst du so, alle sind so wie ich. Spätestens wenn man zusammenlebt, merkt man total anders. Und wisst ihr, das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, wenn zwei so unterschiedliche Wesen sich irgendwie finden. Das ist für mich Mysterium. Das ist irgendwie was Übernatürliches. So diese Liebesgeschichten, das ist nicht normal. Und wisst ihr, was es da auch für einzigartige Geschichten gibt? Der eine, der pilgert, oder die eine pilgert bis ins tiefe Afrika, um ihren Traumprinzen zu finden. Und der andere, meine Oma, Opa, gehen in die Kirche im hintersten Pommern, ne? Ist ja schon eine Weile her, gehen nach Hause, Bus gibt's damals nicht, ne? Er läuft neben ihr und fragt dann während des Gehens, so, ich habe gebetet, willst du mich heiraten? Sie laufen weiter, sie sagt irgendwann, ja, na dann können wir ja hier bei der alten Eiche beten. Und dann haben sie vor der alten Eiche niederkniet, vielleicht war es ohne Buche, aber so berichtet es die Legende. Und dann haben die ihr Leben Gott anbefohlen und dann wurde Hochzeit gemacht. Das war vor 80 Jahren oder was weiß ich, ne? Spannend. Ich finde Liebesgeschichten ohne Ende spannend. Wie Menschen zueinander finden. Quer durch die Welt reist man und irgendwann bleibt man still und merkt, der ist es. Krass. Und da merke ich so, das ist, gibt ja die Theorie, dass Ehen im Himmel geschlossen wären. Ich glaube auch sowas Ähnliches. Wisst ihr, und die Bibel ist spannend. Die Bibel ist voller solcher Liebesgeschichten. Manchmal halten wir uns beim Bibellesen viel zu sehr mit dem ganzen kretigen Zeug da drin auf. Ne? Also was man noch nicht versteht. Ich hatte gerade eine schwierige Bibellesezeit. Also manche denken ja immer, ja, Bibellesen, ach, das liest du einfach. Ne? Wenn man die Bibel einmal gelesen hat, dann ist das einfacher. Aber wenn man jeden Tag liest und immer mehr liest, da kratzt man sich irgendwann am Kopf und denkt so, hey, wie ist das jetzt gemeint? Ich würde Gott gern mal verstehen. Oder ich würde wenigstens die Bibel ein bisschen verstehen wollen. Es ist so manchmal kretig, manchmal sperrig beim Bibellesen. Aber dann gibt es diese herrlichen Geschichten. Und manchmal denke ich, wir sollten mehr so die herrlichen Geschichten lesen. Diese schönen, wunderbaren Liebesgeschichten. Und ich habe mit euch mal eine kleine Kostprobe Bibelleser aufgepasst. Da gibt es auch ein interessantes Kuriositätenkabinett in der Bibel. Wie Menschen zusammengefunden haben. Zum Beispiel vom Operationstisch zum Traualtar. Chefarzt arrangiert Ehe für einsam Waldschrat, wird in der Bildzeitung vielleicht stehen. Wer ist das denn? Was meint er? Chefarzt arrangiert Ehe für einsam Waldschrat. Wer ist der Waldschrat? Adam und Eva. Ne? Spannende Geschichte, wie die beiden jemanden gefunden haben. Ne? Das, also auch der Gedanke, ne? Ich wurde schwer operiert, ne? Wach auf. Oh, die muss ich jetzt heiraten, ne? Also das ist ja krass, tut mir alles weh und so. Gerade aus der Narkose, vielleicht so leicht benommen. Na, vielleicht hat Gott das anders gemacht, ne? Und dann geht's zur Hochzeit. Oder Topmodel gewinnt, das ist so ganz modern heute, ne? Könnte man mal Vorschlag machen, Heidi Klum oder was ist ich. Topmodel gewinnt Castingshow, der Hauptpreis Hochzeit mit Mr. Präsident. Esther, genau. Wunderbare Liebesgeschichte, oberspannend. Wie die ihren Mann gefunden hat. Oder mit nächtlichem Liebesgeständnis in der Scheune betört arme Ausländerin reichen Agraringenieur. Ruth. Das ist so eine ganz nicht so koschere Geschichte, finde ich. Ne? Die habe ich immer, ich bin ja sehr traditionell christlich konservativ aufgewachsen. Männer und Frauen, Jugendliche über Nacht in einem Raum gab es gar nicht. Das war immer eine Geschichte, die ich meinem Vater immer vorgehalten habe. Guck mal an die Ruth, ne? Unverheiratet haben die da zusammen übernachtet auf der Scheune. Ne? Interessante Geschichte, wie Menschen zusammenfinden. Aber wisst ihr, es gibt eine Geschichte, die finde ich, die toppt noch alles. Weil die ist extrem ausführlich. Und du denkst immer, warum machen sie es eigentlich so kompliziert? Es gibt, ich glaube, das ist so die Liebesgeschichte fürs Guinness-Buch. 67 Verse, ich habe nachgezählt. 67 lange Verse, ein dickes, fettes Kapitel benutzt man, um klar zu machen, wie sich zwei Menschen kennengelernt haben. Was ist die längste Liebesgeschichte in der Bibel? So nicht Jesus und Gott, sondern wirklich so Jesus, Gott und uns nicht, sondern einfach so Mann und Frau finden sich. Was meint ihr, was ist die längste Liebesgeschichte in der Bibel? Es ist Poesie. Ist nicht wirklich so Ablauf, sondern eine richtige, reelle Geschichte, wie sich zwei kennengelernt haben. Ja, aber Reihe? Die ist ein bisschen kürzer. Hä? Aber die Richtung stimmt schon fast, ne? Isaak und Rebekka. Ich glaube wirklich, das ist die längst uns beschriebene Geschichte. Ich würde sie euch sogar heute gar nicht hier vorlesen. Da brauchst du 10 Minuten, wenn du die vorliest. Ne? Sehr ausführlich, detailtreu. Und eigentlich ist die Geschichte schnell erzählt. Ne? Der alte Herr Abraham ist in die Jahre gekommen. Und wie ihr wisst, auf die alten Tage hat er nochmal Nachwuchs gekriegt. Mit knapp vor der 100. Und dann, naja, ich weiß nicht, wie das, ich hätte da gerne das mal so ein bisschen erfahren, wie das so abging in der Familie Abraham. Ne? Hat sich keiner gekümmert um den Sohnemann. Der stand in bester Blüte, 40, kurz vor der 40, immer noch Single. War schwierig, weil Abraham wollte ja was vererben und so weiter und so fort. Und es gab noch eine Segenslinie und Gott hatte verheißen, aber der junge Mann kam nicht in die Puschen. Passierte nichts. Der Junge stand gut im Saft. Mit 40 ist man ohne mehr jung, sag ich mal so. Ne? Es war auch kein Teenager mehr. Aber an der Hochzeitsfront tat sich einfach nichts. Das lag vielleicht auch daran, weil die sehr ländlich lebten damals. Die lebten auf dem Lande, überall Gras, Bäume. Das war gut fürs Viehzeug, schlecht für die Liebe. Ganz einfach, weil auf dem Land weniger Menschen leben, dementsprechend auch weniger Frauen. Muss man nicht, gab vielleicht auch noch viele andere Gründe, aber vielleicht war einfach keine vorhanden, keine passende. Und die, die es da gab, na, da ließ er lieber die Finger davon. Also lebte der so vor sich hin, der arme Isaak, keine Frau weit und breit. Ich sage euch eins, ich kann das gut nachempfinden. Ich bin mit Anfang 20 nach Mecklenburg gezogen. Wir wollten da Gemeinde gründen. Schön auf dem Land haben wir gelebt. Und irgendwann dachte ich, jetzt wird es mal Zeit zu heiraten. Und dann habe ich mich unter den Schönen des Landes umgeguckt. Wollte natürlich eine Christenfrau. Da bin ich bei uns im Dorf in die evangelische Kirche gegangen. Boah, da gab es 5 treue, jesusliebende Frauen in der evangelischen Kirche. Die kamen zu jeder Gebetsstunde, zu jeder Bibelstunde, die waren immer da. Einziges Problem war, die Jüngste ging streng auf die 70 zu. Ich war 24. Schwieriges Thema, ich kann das nachempfinden. Du wirst immer älter, wirst heiraten, aber es gibt nichts Passendes zu heiraten. Ist so in Mecklenburg. Gott hat trotzdem Wunder getan. Er schickte da jemanden, nicht Eliezer, sondern Silke. Und ich konnte trotzdem noch heiraten. Ne? Gottes Wege sind wunderbar. Der Weg da ist auch sehr wunderbar. Weil der Abraham sagt, jetzt müssen wir mal in Aktion treten. Der gute Mann wird älter und älter und das geht zunehmend weiter. Mit 40 ist Schluss, da wird geheiratet. Hat er vielleicht ihm so gesagt. Und dann hat er seinen Oberdiener, seinen treuen Verwalter, den Eliezer, losgeschickt. Und hat gesagt, du hör mal, geh mal in meine Heimatstadt, meine Verwandtschaft. Ich habe gehört, da gibt es noch Frauen. Also echte, nach guten Schlage. Und die sind vielleicht sogar gläubig, gottgläubig, an den Gott, an den wir glauben. Die haben unsere guten alten Traditionen. Da musst du nicht immer Knoblauch essen oder was auch immer, ne? Sondern da ist richtig gut. Ne? Und der Eliezer zieht los. Und wisst ihr, wenn ich Eliezer gewesen wäre, ich hätte lieber arbeitslos gemacht, als diesen Job zu machen. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als für den Sohn vom Chef eine Frau zu suchen. Ne? Am Ende geht das Ding schief, die Ehe scheitert und ich bin schuld dran, ne? Weil ich die Falsche hier mitgeschleppt habe. Und er wusste, welche hohe Verantwortung der hat und dass ihm das, dieser Job wirklich, also eigentlich überforderte. Und dann macht er mit Gott einen Deal und betet und sagt, Gott, wir vereinbaren ein Zeichen. Wenn das und das eintritt, dann ist es die Richtige. Und du musst ein Wunder tun. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also muss man vorstellen, du gehst in irgendeine fremde Stadt, der Eliezer kannte sich ja da nicht aus und suchst da irgendwie eine Frau. Also es ist total crazy eigentlich, ne? Eine total verrückte Geschichte. Bist ja Mr. No-Name, irgendein, ne? Also was ist, ich zieh mal nach Frankreich, stell dich da auf den Marktplatz und sagst, ich suche eine Frau. Ne? Total schwierig. Und seine Hochzeitsexpedition geht los und er landet direkt in der Heimatstadt am Brunnen. Wahrscheinlich, damals war es Sitte, schon immer so, ne? Die Männer haben es sich gemütlich gemacht und die Frauen haben gebuckelt. Ne? Die Frauen sind immer Wasser holen gegangen. Die Möglichkeit, eine Frau zu finden am Brunnen, war schon relativ hoch. Ne? Weiß nicht, wo man heute hingehen würde, um eine Frau zu finden. Keine Ahnung, irgendein Klamottenjob oder was ist, Klamottenladen. Ne? Vielleicht würde man in Borsighallen gehen und sagen, tendenziell könnte es sein, dass es da bei H&M also mehr Frauen gibt. So hat er gedacht, sitzt am Brunnen und da kommt sie, ne? Rebekka. Wunderschön von Aussehen und so weiter und so fort. Und dann holt sie Wasser und dann, ich lese das mal wörtlich, das war das Liebeszeichen, das Zeichen, was er mit Gott abgemacht hat. Schnell lief der Verwalter Abraham zu ihr und bat sie, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink, Herr, antwortete Rebekka. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihm zu trinken. Als er getrunken hatte, sagte sie, ich will auch für deine Kamele Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Das war nämlich das Zeichen. Gott, wenn das eintritt, das und das werde ich sagen, wenn das eintritt, dann ist es die Richtige. Und genauso, wie er mit Gott vereinbart hatte, passiert es. Eigentlich eine tolle Geschichte. Ne? Und der Rest der Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Ne? Er fragt, ob er bei denen übernachten kann. Er wird in diese Familie von Rebekka eingeladen. Offenbart natürlich sofort seine Absichten, dass er hier nicht Tourist ist, sondern dass er eine Frau mitbringen sollte eigentlich. Und die willigen ein, Rebekka willigt ein. Er bezahlt einen ordentlichen Preis, wie das üblich war, damit die Arbeitskraft von der Rebekka ersetzt ist. Er nimmt Rebekka und zieht von dann. Sie heiratet ihren Isaak und alle sind glücklich. Es waren nicht 67 Sätze, die ich euch erzählt habe. Aber die Bibel, die beschreibt das zigmal ausführlicher. Kannst du heute Abend mal lesen? Ich habe die gelesen, mehrmals durchgelesen. Und irgendwann wurde mir sogar langweilig, muss ich euch sagen. Wo ich dachte so, Gott, warum so ausführlich? Warum so intensiv? Und wisst ihr, manchmal, es gab ja mal eine Zeit, ich fand das immer herrlich, es gab ja mal eine Zeit mit diesen 3D-Bildern, ne, wo du da ewig auf so ein komisches Bild geguckt hast und auf einmal macht's blub, kennt das jemand? Und du hast so ein Bild gesehen. Ne? Also ich weiß, manchmal saßen die Leute dann alle vor so einem Bild und du dachtest so, hä? Und dann macht es blub und du sahst ein Bild. Das ist so eine Geschichte, wo es bei mir mal blub gemacht hat. Man kann die Geschichte lesen und sich fragen, ja, okay, altehrwürdige Liebesgeschichte, so haben sie halt damals geheiratet. War vielleicht gar nichts so Besonderes. Man kann aber mit dem zweiten Auge gucken und auf einmal stellt man fest, das ist eine unheimlich tolle Liebesgeschichte, die Gott uns erzählt. Das ist nämlich seine Liebesgeschichte. Das ist seine Liebesgeschichte, wie er sich auf den Weg macht, seine Braut für seinen Sohn zu finden. Da gibt es den Vater im Himmel und da gibt es seinen Sohn, der heiraten will und Gott schickt sein Eliezer, seinen Heiligen Geist los. Er schickt ihn los und sagt, komm, such und bereite die Braut für deinen Sohn. Habt ihr schon mal so gedacht? So eine ganz andere Denke. Das ist so eine ganz andere, das ist eigentlich die Geschichte in der Geschichte. Und ich finde das spannend, wenn man so eine Geschichte manchmal entdeckt und merkt, deswegen kann Gott gar nicht aufhören, diese Geschichte zu erzählen. Deswegen die 67 Verse. Damit, weil er eigentlich, ja, du kannst eigentlich in der Geschichte in Gottes Herz lesen. Du spürst, wie der Vater sich sehnt, sich freut und wie er seinen Geist, seinen Diener lossendet, damit die Braut bereitet wird. Damit die Hochzeit gefeiert werden kann. Ich weiß nicht, wir als Pfingstgemeinde, wir sind ja immer noch sehr so mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und der Heilige Geist, der hat ja viele, viele Aufgaben. Und er gibt Gaben. Wir haben das manchmal hier auch Predigten gehört über die Zungenrede und Geistesgaben. Und er gibt seine Früchte des Geistes, die Liebe und die Frieden und Freude und Geduld, Enthaltsamkeit. Also wir könnten da eine lange Reihe machen. Aber wisst ihr, beim Lesen von dieser Rebekka-Geschichte, Isaak-Geschichte, da habe ich festgestellt, eigentliche Aufgabe des Heiligen Geistes, mit den Geschenken, das kommt viel, viel später, die eigentliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist, die Braut zu suchen. Die Braut nach Hause zu holen. Die Braut vorzubereiten für seinen Sohn, für den Sohn, für Jesus Christus. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Deswegen geht er hier unten auf dieser Welt einher und sucht und sucht und sucht, um uns zu finden. Paulus würde wahrscheinlich sagen, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus hatte auch so eine Sicht und merkte, eigentlich ist das genau das, wie Gott sich das vorstellt. Viele Liebesgeschichten sind eigentlich nur da drin, weil Gott uns zeigen will, wie er uns liebt und was er mit uns vorhat. Es ist seine Liebesgeschichte. Und wisst ihr, ich wollte mit euch nochmal so ein paar kleine Details in dieser Geschichte nochmal entblättern. Wie macht das der Eliezer? Was ist der Eliezer-Dienst vom Heiligen Geist? Könnte man noch so folgen? Ja? Was ist der Eliezer-Dienst? Das erste, ausgewählt und berufen. Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Verwalter, der seinen Besitz verwaltete, schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn nicht einer kananitischen Frau verheiratest. Gehe stattdessen in meine Heimat zu meinem Verwandten und suche dort eine Frau für meinen Sohn. Der Verwalter wandte ein, aber was ist, wenn die Frau nicht mit mir in dieses Land kommen will? Soll ich Isaak dann in deine Heimat zurückbringen, die du ja verlassen hast? Nein, warnte ihn Abraham, bring meinen Sohn auf keinen Fall dahin. Also der Vater sendet seinen Geist und sagt, zieh mal los, bring die Frau nach Hause, geh mal los. Das ist so das Erste, der Vater sendet den Heiligen Geist, um dich nach Hause zu holen, um dich in seine Gemeinschaft zu bringen, nach Hause zu bringen. Und wisst ihr, das Interessante ist, was ich so festgestellt habe, Jesus ist zuerst auf diese Welt zu uns gekommen, ist für uns gestorben. Aber jetzt müssen wir kommen. Jetzt müssen wir kommen. Und wisst ihr, ich stelle manchmal fest, warum das oft scheitert mit uns und Gott. Wir wollen nicht kommen. Ich bin viele Jahre auf der Straße unterwegs, habe mit vielen Menschen über Gott geredet. Und ich glaube, manche Leute sagen dir immer wieder, ich kann doch nicht glauben, was du so erzählst. Und manchmal denke ich, wenn du ehrlich wärst, würdest du sagen, ich will eigentlich nicht. Es gibt nur einen Weg. Du musst kommen. Kein anderen. Er ist schon gekommen. Jetzt bist du an der Reihe, jetzt musst du kommen. Wenn du nicht kommst, passiert nichts. Und ich glaube, das ist so, wir wünschen uns manches von Gott und wir wünschen uns manchmal, dass er viele Wunder tut und wir wünschen uns, dass er irgendwie eingreift in unser Leben. Kannst du alles erleben, aber du musst kommen. Wenn du dazu nicht bereit bist, er kommt nicht nochmal. Man denkt immer so, ich würde ja glauben, wenn er leibhaftig vor mir stände. Ich würde ja glauben, wenn die himmlische Posaune blasen würde. Oder. Und Gott sagt, du musst kommen. Dann erlebst du ganz viel. Das ist so der erste Punkt, ne, den wir lernen. Der Heilige Geist geht aus, aber du musst mitgehen mit Eliezer. Wenn du nicht mitgehst mit dem Heiligen Geist, das war's denn. Bist ein frommer Mensch vielleicht, kannst du in der Kirche sitzen, aber wirst nie ankommen. Wirst nie erleben, wie schön es ist, Gemeinschaft mit dem Sohn zu haben. Wir gucken weiter in dieser Geschichte. Was macht Eliezer? Es kommt zur Kennenlernphase. Und da hat Eliezer der Heilige Geist, einen ganz, ganz großen Part. Jetzt geht's weiter. Da kam Rebekka mit einem Wasserkrug auf der Schulter zum Brunnen. Rebekka war sehr schön. Sie war noch nicht verheiratet, hatte noch mit keinem Mann geschlafen. Sie stieg hinunter zum Brunnen, füllte ihren Krug und kam wieder rauf. Schnell lief der Verwalter Abrahams zu ihr und bat sie, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink, Herr, antwortete Rebekka. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihm zu trinken. Als er getrunken hatte, sagte sie, ich will auch für deine Kamele Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie leerte den Krug schnell in der Wasserrinne und eilte wieder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie schöpfte für alle Kamele. Schweigend beobachtete sie der Verwalter, um zu erkennen, ob seine Reise erfolgreich sein würde oder nicht. Als die Kamele getrunken hatten, schenkte er ihr einen goldenen Nasenring und zwei goldene Armreife. Schöne Geschichte, ne? Aber wisst ihr, jetzt denkt man mal wieder, der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt und begegnet dir. Wisst ihr, das Interessante ist, der Heilige Geist begegnet uns da, wo wir am Brunnen dieser Welt unsere Seele stillen wollen. Das habe ich oft festgestellt. Jesus begegnet den Durstigen. Das ist die Geschichte von Teen Challenge. Ganz, ganz viele Menschen, die ihren Durst in der Pfütze und in den trüben Blären dieser Welt haben versucht zu stillen, denen begegnet Jesus. Den Satten, den Fetten, meine ich jetzt nicht körperlich, ne? Aber die so selbst so gefällig sind, die dir sagen, oh Gott, warum brauche ich Gott? Meine Güte, keine Ahnung, hat mir noch nie gefehlt. Dem begegnet er nicht. Ist jede Mission aus meiner Sicht sinnlos. Gott begegnet den Menschen, die zum Brunnen laufen, die ihren Durst, die erstmal sicher sind, ich habe Durst, und die zum Brunnen laufen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, kennt ihr sicher, Parallele im Neuen Testament. Ne? Die Frau am Jakobsbrunnen, vielleicht war es sogar der gleiche Brunnen, keine Ahnung. Da heißt es, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon wieder nach kurzer Zeit durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ähnliche Geschichte. Jesus sitzt am Brunnen, die Frau kommt und er sagt, du, ich kann deinen echten Durst stillen, deinen Seelendurst. Musst du nicht mehr mit deinen 5 Männern abhängen. Ich habe das, nach dem sich deine Seele sehnt. Das ist es. Jesus begegnet nur den Durstigen. Und wisst ihr, manchmal bin ich in Treffen gewesen und dachte, warum spüre ich den Heiligen Geist hier mehr? Warum spüre ich den in manchen Gemeinschaften mehr? Und das liegt daran, weil da vielleicht mehr Durstige sind, mehr Sehnsüchtige. Das ist ganz einfach. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist irgendwo mehr wirkt. Und so manche haben ja so das Empfinden, dass es so heilige Orte gibt, wo man hinpilgern muss. Ich glaube nicht, dass es so heilige Orte gibt. Ich glaube aber, dass es Menschen gibt, die mehr Sehnsucht haben, die mehr Durst haben und die sich mehr sehen, dass dieser Hunger und dieser Durst gestillt wird. Und da geht der Heilige Geist los. Er geht da, wo ich versuche, meinen Durst zu stillen. Noch ein paar Gedanken. Er beobachtet sie und er findet sie wunderschön. Der Heilige Geist beobachtet uns. Ist das schon mal bewusst gewesen, dass der Heilige Geist dich beobachtet? Der geht mit dir mit. Der beobachtet dich und er findet dich schön. Und wisst ihr, was er besonders schön findet? Ne? Das ist interessant, da steht, sie war noch nicht verheiratet und hat noch mit keinem Mann geschlafen. Und wisst ihr, diesen Text versteht man nur, wenn man für Eliezer den Heiligen Geist einsetzt. Weil sonst denke ich so, Mensch, Eliezer, bist du wirklich so der Kenner der Szene? Du kennst die Frau 3 Minuten und weißt sofort, dass sie noch mit keinem Mann geschlafen hat? Das hätte ich aber gerne mal. Also wie kommst du denn da drauf? Aber wenn man den Heiligen Geist für den Eliezer sieht, dann merkt man, der Heilige Geist, der beobachtet dich ja, der geht ja mit dir. Und wisst ihr, was der Heilige Geist besonders schön findet? Menschen, uns, mich, wenn ich mich an die Welt nicht verschenkt habe, wenn ich rein bin, wenn ich rein bin und gewartet habe auf meinen Bräutigam, auf Jesus. Ich weiß, dass es heute oft weniger gepredigt wird, ne? Dass wir uns reinhalten sollen, rein von der Welt. Aber die Bibel ist voll von diesen Stellen, dass wir die Sünde meiden wollen, dass wir keine anderen Götter haben sollen, dass wir uns nicht an irgendjemand anders verkaufen sollen, unsere Seele. Warum? Weil wir schön dann sind für den Heiligen Geist. Er will eine schöne Braut haben. Er freut sich darüber, wenn wir uns nicht allen anderen dahin gegeben haben. Und wisst ihr, was er noch schön findet? Die Geisteshaltung von Rebekka. Ja, ich will. Nicht, also dies nach Vorschrift, okay, wenn es sein muss, da trink nochmal schnell, aber bitte nicht so viel, sonst muss ich ja nochmal Wasser schöpfen. Ich hab jetzt keine Zeit. Sondern diese willige Geisteshaltung. Ich gehe. Mich kannst du senden. Ich bin dabei. Ich folge. Das ist eine Geisteshaltung, die macht uns schön vor Gott. Die macht dich schön vor Gott. Die macht dich lieblich. Darauf fährt der Himmel ab. Sag ich mal so, platt. Das ist eine Geisteshaltung, die liebt Gott. Zwei Sachen. Kann man sich fragen, wo stehe ich? Wie schön bin ich? Das ist so der Blick in den himmlischen Spiegel. Ne? Da kann man sich angucken und sagen, okay, ich habe zwar viele Falten, aber Herr, ich will. Ist egal, wie ich äußerlich aussehe, ist nicht ganz so wichtig. Aber es ist wichtig, dass dein Herz schön ist. Und das macht dich schön, wenn du dich von der Welt fernhältst. Du sagst, ich gehöre meinem Bräutigam. Das ist Jesus. Ich muss nicht alles mitmachen. Ich muss mich an alle verkaufen. Wie geht's weiter? Zwei kleine Punkte mit dem Heiligen Geist. Irgendwann ist eine Entscheidung fällig. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, Leute. Eine Entscheidung fällig. Viele Menschen leben so mit Jesus und immer wieder lassen sich einladen vom Heiligen Geist. Und gehen sogar eine Weile damit. Aber es braucht, irgendwann kommt zum Punkt, es braucht eine klare Entscheidung. Und wisst ihr, das Wesen vom Heiligen Geist, das ist so klar. So wirklich konkret. Wenn der Heilige Geist dich auffordert, was zu tun, dann kennt er nur eine Zeitform und das ist jetzt. Da Klassiker, am nächsten Morgen standen sie früh auf und der Verwalter sagte, lass mich noch heute aufbrechen und zu meinem Herrn zurückreisen. Lass doch Rebekka noch 10 Tage bei uns bleiben, baten ihre Mutter und ihre Brüder. Dann kann sie mit dir gehen. Doch er sagte, haltet mich nicht auf, der Herr hat meiner Reise Gelingen geschenkt. Lass mich gehen, ich möchte zu meinem Herrn zurückkehren. Wir wollen Rebekka rufen, antworteten sie und hören, wie sie darüber denkt. Sie riefen Rebekka und fragten sie, willst du schon heute mit diesem Mann mitgehen? Und sie antwortete, ja, ich will. Genau diesen Satz, den liebt der Heilige Geist. Ja, ich will. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist dich ruft, kannst du 100%ig sicher sein, da kommen 1000 Leute, die dir sagen will, ach komm, mach's mal nicht so extrem, mein Lieber. Das musste doch nicht so extrem sein. Willst du jetzt ein Sektenpriester werden oder was? Also, außerdem, du kannst es ja morgen machen. Wisst ihr, das ist interessant. Der Heilige Geist, dessen Wort heißt jetzt. Das Teufelswort heißt morgen. Morgen kannst du aufhören. Heute kannst du mal über die Stränge schlagen. Nee, morgen ist doch ein wunderbarer Tag, aufzuhören. Der Heilige Geist sagt jetzt. Jetzt direkt. Nicht mehr lange rumfackeln. Die sagen, ach, 10 Tage kann sie doch noch bei uns bleiben. Wir feiern noch ein bisschen. Am Ende hätten sie es weich gekocht. Die Mutter hätte geheult, ach, du kannst du jetzt nicht gehen, meine Güte. Ne? Wer soll denn für mich sorgen? Und ich bin dann alleine und du bist doch meine Lieblingstochter und. Und wahrscheinlich wäre Rebekka weich geworden und wäre geblieben. Das macht der Teufel oft, dass er uns bequatscht. Dass wir irgendwas klar festgemerkt haben, das muss ich ändern. Ich kann ja morgen mich mit dem versöhnen. Ne? Kann ich ja machen. Ist gut. Ne? Oder ich nehme es mir, ja, haben wir schon ein halbes Jahr fast vorbei. Ich nehme es mir Silvester wieder vor. Ne? Das kann ich ja nochmal. Ne? Gab so eine bekloppte Werbung, die hat mich richtig geärgert. Im Mai höre ich auf zu rauchen. Habt ihr die gesehen? Ist ja ein guter Gedanke dahinter. Ne? Ich mache mal einen Punkt und sage, da nehme ich es mir vor. Aber warum sagt man nicht, jetzt höre ich auf? Ne? Der Heilige Geist sagt immer, jetzt. Der letzte Punkt. Die Rebekka ist mitgekommen. Wunderbar. Gott sei Dank. Die Mission vom Heiligen Geist war erfolgreich. Und dann kommt sie nach Hause. Eines Abends machte Isaak einen Spaziergang durch die Felder. Als er vom Brunnen zurückkam, sah er auf einmal Kamele näher kommen. Auch Rebekka hatte Isaak entdeckt und stieg schnell von ihrem Kamel. Wer ist dieser Mann, der uns dort über die Felder entgegenkommt, fragte sie den Verwalter. Er antwortete, es ist mein Herr. Da verhüllte Rebekka ihr Gesicht mit ihrem Schleier. Der Verwalter erzählte Isaak, wie die Reise verlaufen war. Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter und sie wurde seine Frau. Es gibt wenige Geschichten, die so enden. Und er liebte sie sehr. Er liebte sie sehr. Das ist das Ende der Geschichte. Wisst ihr, so ein paar Punkte noch. Wenn der Heilige Geist, der will dich zu Jesus führen. Seine Mission ist beendet, wenn du angekommen bist bei Jesus. Dann gibt er Ruhe. Dann ist sein Auftrag erfüllt. Und wisst ihr, die Begegnung mit Jesus, ich finde das unheimlich schön beschrieben. Ne? Die Rebekka sieht ihn, du siehst Jesus und du als allererstes steigst du mal von deinem hohen Ross runter. Ne? Da, wo du so gemütlich da einhergegangen bist und du begegnest Jesus auf Augenhöhe und er kommt zu dir auf Augenhöhe. Ist interessant, er kommt zu Fuß entgegen. Ganz, ganz tiefes Geheimnis. Ne? Du begegnest ihm auf Augenhöhe. Er kommt dir entgegen. Das ist noch so eine Geschichte. Als sie ihn gesehen hat, verhüllte Rebekka ihr Gesicht mit dem Schleier. Das fand ich interessant, da habe ich viel drüber nachgedacht. Die ist die ganze Zeit mit dem Eliezer rumgerannt, da hat sie sich nicht verschleiert. Ne? Aber dann kommt ihr Bräutigam und dann verschleiert sie sich. Das ist interessant. Ne? Und wisst ihr, ich musste denken an diese Geschichte aus Offenbarung. Da steht es Offenbarung, glaube 7 oder 8, da heißt es, dass wir... Da hat der Johannes eine Vision und sieht tausende mal tausende Leute, wie sie Gott loben. Und dann heißt es, und dann fragt er, wer sind die? Und dann sagt er, das sind die, die aus der Trübsal kommen. Und dann heißt es, sie haben ihre Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Und sie preisen und dienen Gott und so weiter. Und wisst ihr, ich glaube, uns, wie dieser Schleier, hat Gott dieses weiße Gewand gegeben. Wir müssen uns nicht mehr schämen, es muss uns nicht mehr peinlich sein, vor Jesus zu stehen. Vor unserem Bräutigam, weil er hat dir ein weißes Gewand gegeben. Wenn du es glaubst, bist du befreit. Er befreit dich von seiner Schuld. Du kannst ihm einfach so entgegentreten. Und das ist das, was Gott dir gibt. Und dann, Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah und sie wurde seine Frau. Und er liebte sie sehr. Ich glaube, Gott führt dich nach Hause. Ich kann mich gut erinnern, wie das war bei mir, als ich nach Hause gekommen bin. Das Hamsterrad hatte ein Ende. Ich war da. Ich war angekommen und ich spürte seine Liebe. Es war mir so peinlich, oder meinen Kumpels, ich war, weiß nicht, 11 Jahre und ich musste heulen. Und die anderen Kumpels guckten blöd und machten blöde Witze. Und ich saß da als Junge in dieser Veranstaltung, weil ich das erste Mal spürte, wie es ist, wenn Gott dich liebt. Und es ist unheimlich schön, von ihm geliebt zu werden. Und wisst ihr, das ist der Wunsch und das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Und dann beschenkt er uns. Er hat dir Armreifen gegeben, könnt aber noch viel drüber nachdenken. Ne? Er hat dich ganz reich jetzt schon beschenkt, mit vielen guten Gaben. Das ist so quasi er hat dir damals schon diese Armreifen, die goldenen Armreifen gegeben, um zu zeigen, ja, das wirst du irgendwann mal alles haben. Ne? Als Zeichen, ich komme wirklich von einem ganz hohen, reichen Grundbesitzer oder einem großen Herrn, einem reichen Herrn, der ist reich. Und das sind so quasi die Zeichen davon. Dicke, fette Goldklunker hatte ihr da geschenkt. Ne? Und wisst ihr das? Das ist das, was der Heilige Geist dir schenkt. Als ein Zeichen, du hast einen reichen Gott. Das ist unheimlich reich, er beschenkt dich. Jetzt schon, mit vielen, vielen geistlichen Gaben. Und wisst ihr, zum Schluss, gestern Abend, Als ich so fertig war mit der Predigt, kam mir so ein Gedanke, ist eigentlich alles unheimlich schön und einfach. So ein Empfinden, dass Gott zu mir abends noch gesprochen hat, als ich meinen Laptop zuknappte und sagte, Martin, es könnte doch so schön mit uns sein, wenn du nur immer wolltest. Das ist, glaube ich, so die Frage. Gott hat so einen schönen Plan mit dir vor, wenn wir nur immer wollten. Was sagte Rebecca? Ja, ich will. Vielleicht kannst du das mitnehmen. Ja, ich will. Amen.